Es waren ja am Ende 100 Jugendliche, die sich gesagt haben, okay, dann geben wir die Handys her und nicht nur, okay, ja, wir machen sie aus 3 Wochen, sondern wir haben die wirklich eingesperrt in einen Käfig. Das heißt, die waren wirklich weg, die waren weggesperrt.
Die Smartphones, nicht die
Smartphones. Zum Glück nicht die Schülerin, ja.
Okay, gut.
Wir hatten am Anfang direkt so Phantomschmerzen, in Anführungszeichen. Wir hatten alle das Gefühl, da fehlt was in der Hosentasche. Da vibriert was in meiner Hosentasche, obwohl es gar nicht sein kann. Also so diese, irre. Keine Ahnung, was das Gehirn da macht, ne? Aber das war irre.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was passiert, wenn eine ganze Klasse Kinder 3 Wochen auf ihr Handy verzichtet? Über 80% der Jugendlichen in Deutschland besitzen ein eigenes Smartphone, bevor sie in die weiterführende Schule kommen. Ab 12 Jahren sprechen wir von fast 100% für die meisten. Tobias Krell ist vielen als Checker Tobi bekannt und für die ARD hat er eine 3-teilige Doku-Serie gemacht, Schule ohne Smartphones, das Experiment zu sehen ab 2. September. Eine Schulklasse verzichtet eben 3 Wochen freiwillig auf ihr Handy. Ein wissenschaftliches Team misst, was sich dabei verändert und bei wem die Konzentration, Schlaf und Wohlbefinden sich verändert. Schauen wir mal, was da alles rausgekommen ist. Tobi, schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich total, hier zu sein. Hallo, danke für die Einladung.
Tobi, du bist schon lange aus der Schule raus. Trotzdem erstmal ganz persönlich. Gibt es bei dir auch Phasen, wo du dir wünschtest, dass du kein Handy hättest? Und wie gehst du dann damit um?
Du meinst jetzt in meinem jetzigen erwachsenen Alltagsleben als erwachsener Mensch?
Ja.
Ich habe das Experiment ja mitgemacht. Also ich habe auch 22 Tage auf das Smartphone verzichtet. Insofern habe ich da sehr frische Gedanken zu. Ich habe das als sehr wohltuend empfunden. Mhm. Insofern, als Social Media 3 Wochen weg war. Größter Punkt für mich, einfach diese Dauerbeschallung. Ich fand es total angenehm, wenn ich, was weiß ich, einen normalen Drehtag habe, nicht parallel auch noch in jeder kurzen Drehpause meine E-Mails zu checken und noch 6 andere Themen im Hinterkopf zu haben. Also dieses ständig Erreichbare, das weggefallen ist, fand ich sehr angenehm. Habe auch von Kolleginnen gehört, dass ich angenehmer im Arbeiten bin, weil ich fokussierter einfach da war. Mhm. Was mich richtig genervt hat, war, dass es schwerer war, mit meiner Familie Kontakt zu halten. Kurze Nachrichten, mal ein Foto oder so, was man halt, wenn man viel unterwegs ist, irgendwie, was ich dann sehr angenehm finde. Also insofern muss ich sagen, ich habe jetzt, wo das Experiment auch für mich beendet ist, viele Momente, wo ich denke, ach, es war schon sehr wohltuend, entschleunigend, angenehm. Aber ich habe auch nochmal stärker gemerkt, wo die tollen Vorteile liegen, dass wir diese Geräte in unserem Alltag haben.
Aber ich muss da nochmal nachhaken, weil es ist ja tatsächlich so, wir reden ganz oft über die Handysucht von jungen Leuten. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich mit Creators spreche, also Leute, die auch auf Instagram posten und so, gibt es viele, die sagen, ich kann gar nicht mehr ohne. Und zwar beides. Also sowohl konsumieren, als auch, ich habe jetzt mit einem gesprochen, der sagt, der produziert 3 Wochen Content vor, weil er ansonsten seinen Urlaub nicht genießen kann. Also ich will sagen, hattest du das wirklich so, dass du sofort dachtest so, ach Mensch, das ist angenehm? Oder hattest du nicht auch irgendwelche Phantomschmerzen oder tatsächliche Schmerzen, so nach dem Motto, ey, ich verpasse total viel und ich muss doch hier jetzt eigentlich gucken und wer hat mir geschrieben und so?
Also wenn wir wirklich von Social Media sprechen, da hatte ich sehr schnell das Gefühl, oh toll, dass es weg ist. Hm. Ich bin aber eben auch kein Creator. Ich könnte das auch niemals sein. Ich muss sagen, ich behandle die sozialen Medien, selbstkritisch formuliert, ein bisschen zu stiefmütterlich. Es hat viel damit zu tun, dass ich tatsächlich so viel andere Dinge habe, wo meine echte Arbeit liegt, dass ich das eher so nebenher mache. Ich würde dem gern mehr Zeit und Raum und Kreativität zuteilen, habe ich aber nicht. Und insofern ist es sowieso bei mir eher sowas, was nebenher läuft und was mich nebenher, dadurch, dass es nebenher ist, ein bisschen stresst. Mhm. Und dass das dann weg war, und ich habe auch einen Post gemacht und gesagt, ey Freunde, ich bin jetzt mal 22 Tage raus, folgendes Experiment, seht ihr irgendwann in der ARD, hat dann dafür gesorgt, dass es irgendwie total angenehm war zu sagen, okay, raus, alle wissen's, keiner kümmert sich drum, ist auch nicht weiter schlimm. Genau, also da gab's keinen Phantomschmerz.
Für Creators ist das ja das Allerschlimmste, dass die Welt sich weiterdreht, obwohl man weg ist.
Und kein Content created, genau, ja, absolut.
Genau. Ich finde das nur deshalb gut auch und wichtig anzusprechen, nicht nur, weil du persönlich was dazu sagst, sondern weil ich glaube, dass wir alle ja viel damit zu tun haben. Mhm. Speaking of which, wie ist das bei euch eigentlich gerade? Was für eine Bildschirmzeit habt ihr? Wenn ihr euch traut, schreibt's mal bei Spotify rein und sagt auch mal, könntet ihr das 3 Wochen ohne? Ich bin mal gespannt, was ihr schreibt. Wie kann man sich diesen Prozess eigentlich vorstellen, Tobi? Ist da jemand von irgendeiner Redaktion auf dich zugekommen und hat gesagt, wir müssten eigentlich mal gucken, wie das ist? Ich habe mit dem österreichischen Bundesbildungsminister gesprochen, der hat ja die Handys tatsächlich offiziell verbieten lassen. Das heißt, die Idee ist jetzt auch nicht sozusagen ganz neu. Wie ist das dir vor die Füße gefallen und was waren da deine ersten Gedanken?
Die Genese kam so von zwei Seiten. Auf der einen Seite, ich habe letztes Jahr auch schon für die gleiche Redaktion, übrigens auch beim SWR, wo wir ja auch gerade hier sind, einen Film gemacht zum Thema Hass und wie wir ihn überwinden können. Mhm. Und die gleiche Redaktion hatte dann eben Lust, dass wir nochmal ein zweites Projekt zusammen machen. Und zur gleichen Zeit kam dann unser Geschäftsführer und Produzent Jonas Gernzel und hatte ein ähnliches Experiment, ich glaube, bei Channel 4 in Großbritannien gesehen. Und die Österreicher beim ORF haben das dann auch schon gemacht. Eine Fernsehsendung, wo in der Schule so ein Experiment durchgeführt wird, wo eine gewisse Zahl von Schülerinnen und Schülern das Smartphone für eine gewisse Zeit weglegt. Und hat gesagt, Tobi, hast du nicht Lust, das mit uns zu machen? Mhm. Und dann haben wir diese zwei Stränge verbunden. Und der SWR fand das sofort super. Und ich habe gesagt, wenn ich das mache, will ich es aber auch mitmachen. Dann will ich nicht nur der Moderator sein, der sagt, liebe Schülerinnen, packt mal das Smartphone weg. Mhm. Sondern will ich das auch miterleben. Weil so wie das für die Generation von Leuten, die jetzt Teenager sind, vielleicht mit dem Aufwachsen ganz selbstverständlich ist und fast schon ein Körperteil ist, so bin ich ja trotzdem auch seit 20 Jahren mit diesen Geräten verbandelt oder noch länger und kann mich da auch nicht rausnehmen, dass ich natürlich eine Art von Abhängigkeit wahrscheinlich habe oder so Automatismen, die einfach in mir drin sind, was den Umgang mit Smartphones angeht. Und so kam das dann. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wie soll das aussehen? Wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefunden, die das Ganze wissenschaftlich begleitet haben, damit das eben nicht nur ein Fernsehprojekt ist, sondern wirklich auch irgendwie wir damit Daten und Ergebnisse ermitteln. Haben eine Schule gefunden und so weiter und war ein guter, intensiver Vorbereitungsprozess und dann eben drei intensive Wochen Dreh und Experiment.
Du sagst jetzt in so einem Nebensatz, wir haben eine Schule gefunden. Da würde ich jetzt so sagen, really? Weil wenn wir so sagen, ja, das ist für viele wie die Luft zum Atmen, das ist ja kein Scherz. Ich erinnere mich an ein Meme, so die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo unten noch WLAN hingemalt wurde. Die ist schon 10 Jahre alt. Also so einfach stelle ich mir das nicht so vor, oder? Eine ganze Klasse zu finden, die sagen, ja klar, machen wir, hier.
Ganz spannender Prozess. Also wir sind erstmal ganz praktisch, also fast ein bisschen doof, das so zu erzählen, aber erstmal stand der Zeitraum. Wir wussten, wir wollen 3 Wochen machen.
Warum eigentlich 3 Wochen dann?
Weil wir gedacht haben, es muss schon so eine critical Zeit sein, also nicht einfach nur 10 Tage oder so. Außerdem glaube ich, eins der Vorbildprojekte hatte auch einen vergleichbaren Zeitraum und wir wussten irgendwie aus Forschung und so weiter, das ist eine Zeit, in der man auch, wenn man Messergebnisse, zum Beispiel wir haben 2 Schülerinnen und Schüler ins MRT gesteckt für Hirnaktivitäten. Mhm. Wow. Da weiß man irgendwie, da ist genug Zeit vergangen, damit man wirklich Ergebnisse kriegt. Und dann wussten wir, okay, das ist der Zeitraum. Und dann war es so ganz banal, wo in meinem Kalender sind eigentlich noch 3 Wochen am Stück frei? Und dann wussten wir, aha, wir fallen in die Pfingstferien, wollten aber im SWR-Sendegebiet sein. Damit fiel dann Baden-Württemberg raus. Dann wussten wir, okay, wir brauchen eine Schule in Rheinland-Pfalz. Und dann war es zu gucken, wo findet man denn engagierte Lehrkräfte, engagierte Direktoren in dem Fall. Und dann haben wir eben eine IGS, eine integrierte Gesamtschule in einem Dorf in der Südpfalz ausfindig gemacht, Südwestpfalz, mit dem wunderbaren Namen Thaleischweiler-Fröschen. Und ein ganz toller und sehr, sehr engagierter Schulleiter, Roland Preuß, der dort einfach schnell gesagt hat, ey, wir machen da mit, wir öffnen euch Tür und Tor und dann auch eine sehr engagierte Schülerschaft. Es waren ja am Ende 100 Jugendliche, nicht nur eine Klasse, sondern 100 Jugendliche, die freiwillig gesagt haben, wir machen mit und die sich gesagt haben, okay, dann geben wir die Handys her und nicht nur, okay, ja, wir machen sie aus 3 Wochen, sondern wir haben die wirklich eingesperrt in einen Käfig. Das heißt, die waren wirklich weg, die waren weggesperrt.
Die Smartphones, nicht die Smartphones.
Zum Glück nicht die Schüler, ja.
Okay, gut. Ich stelle jetzt eine Frage, die könnt ihr, die ihr jetzt zuhört, aber auch euch alle ansehen. Ich sag's nochmal, das heißt Schule ohne Smartphones, das Experiment ab 2. September in der ARD-Mediathek zu sehen. Dennoch jetzt hier für die Hörerinnen und Hörer, beschreib mal den Moment, als die Handys eingesammelt wurden. Hat man da an den Gesichtern schon so eine leichte Panik feststellen können oder war das so, die haben sich drauf eingestellt und jetzt ist halt so, wie es ist?
Nee, absolut hat man da gemerkt, dass denen schon auch irgendwie so ein bisschen, ja, das Herz in die Hose gerutscht ist, ne? Also, die haben sich alle freiwillig gemeldet. Die Regel besagt auch, wenn jemandem das zu viel wird und er möchte abbrechen, kein Problem, man kriegt natürlich sein Smartphone zurück. Mhm. Aber erstmal waren die alle gewillt, das wirklich durchzuziehen. Ich habe das auch vorher gefragt, da stand ich vor diesen knapp 100 Schülerinnen und Schülern und habe gefragt so, ihr habt das alle freiwillig gemacht, richtig? Und alle so einhellig, ja. Und ihr habt euch das auch gut überlegt. Und dann nur noch so ein leises, ja. Und als wir dann den Käfig aufgeschlossen haben und die alle irgendwie die Smartphones reingepackt haben, ist auch eine meiner liebsten Szenen in dieser ganzen Reihe, sind ja 3 Filme am Ende geworden. Das waren Abschiedsrituale. Manche haben ihr Smartphone geküsst und reingetan. Einer hat gesagt, mach's gut, alter Michi, weil er sein Handy einen Namen gegeben hat und der alte Michi ist halt jetzt 3 Wochen weg.
Wow.
Einer hat 2 Smartphones reingestellt, weil er 2 hat. Das war richtig war irre, das zu beobachten, wie diese Leute zwischen 11 und 18, wie die ihr Handy verabschiedet haben, wirklich.
Dass es viele so schwer haben, das liegt ja vor allen Dingen auch an den Algorithmen. Ich meine, gut, man spricht natürlich auch mit seinen Freundinnen und Freunden. Du hattest gerade davon mit der Familie. Aber die Algorithmen, die regelrecht Sucht auslösen können, das geht in die Hunderttausende. Das ist ja einfach so. Und dazu habe ich mal einen Kommentar von Cav_O zu der Folge, wo Armin und ich über Medienkompetenz gesprochen haben. Der hat kommentiert, müsste Politik nicht die Konzerne und ihre Algorithmen regulieren wollen. Verbote sind Notbremsung, aber wenn keine Regulation kommt, dann ist das alles egal. Und das fand ich in diesem Zusammenhang spannend, weil wir sprechen ja gleich noch darüber, was sich verändert hat und so. Aber ohne diese Suchtfaktoren bräuchten wir doch solche Experimente eigentlich gar nicht, oder?
Absolut. Also das ist ja auf jeden Fall was auch ein Thema in der einen Folge, wo es um Dark Patterns geht. Also quasi genau mit welchen Mechanismen sorgen Apps dafür, dass gerade junge Menschen natürlich und gerade Teenager, bei denen das Gehirn sich in Entwicklung befindet, denen kann man noch weniger einen Vorwurf dafür machen, dass sie irgendwie ja empfänglich sind für genau diese Muster, dass man eben zurückkommt. Das fängt ja bei Sprachlern-Apps wie Duolingo an. Snapchat mit seinen Flammen ist das Vorzeigebeispiel. Wenn du irgendwie einen Tag nicht irgendwie einen Snap verschickst, dann gehen die Flammen flöten. Und das ist für ganz viele mehr als eine soziale Währung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein elementarer Teil, ein Beweis für Freundschaft und so weiter, dass man mit seinen besten Leuten 1000 Flammen gesammelt hat. Und natürlich machen die Apps und machen die Konzerne, die dahinter stehen, das absichtlich. Das bringt denen Traffic, das bedeutet Geld. Also das ist ein Geschäftsmodell. Und dass das am Ende unreguliert im Moment auf dem Rücken von gerade jungen Menschen stattfindet, würde ich fast sagen, ist ein Skandal und unbedingt ein Thema, das man thematisieren muss und unbedingt auch ein Thema, würde ich sagen, wo die Politik ran muss.
Ich finde es übrigens spannend, dass du von positiven Apps auch sprichst. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich Gamification-Ansätze gar nicht immer so sinnvoll finde. Weil wenn man das Lernen dann sozusagen auch zu so einem Suchtfaktor macht, dann hat man gar keine innere Motivation mehr, das dann auch tatsächlich zu gestalten. Okay, also wir haben gerade gehört, es ist quasi fast ein Ritual gewesen. Du hast jetzt nicht darüber gesprochen, dass irgendjemand in Tränen ausgebrochen ist, Gott sei Dank.
Das nicht, das wirklich nicht, ja.
Wie wir uns das ungefähr vorstellen können, da können wir jetzt mal reinhören, nämlich mit dem kleinen Einspieler genau aus dieser Doku, die wir dann alle am 2. September uns anhören.
Das hier ist das Gefängnis für eure Smartphones für die nächsten 22 Tage. Los geht's. Ja, kannst dir einen Platz aussuchen. Okay. Ciao. Ja. Ciao. Kannst aber hier weitermachen. Du küsst es zum Abschied?
Ja.
Oh Gott.
Tschüss, Handy. Tschüss. Tschüss, Walter Michi.
Wie hast du dein Handy gerade genannt?
Walter Michi.
Alter Michi?
Ja.
Hast du deinem Handy wirklich einen Namen gegeben?
Ja.
Wirst du ihn vermissen, den alten Michi?
Ja.
Denke ich mir. 2 Handys.
Falls mal ins Leer geht oder ich 2 Sachen gleichzeitig machen muss.
Okay, und jetzt gibst du beide ab?
Ja.
Respekt.
Es geht eigentlich bis jetzt.
Bis jetzt? Du hast es für eine Sekunde abgegeben. Und wie geht's dir jetzt damit?
Scheiße.
Wirklich?
Ja.
Okay, aber danke, dass du mitmachst.
Das fühlt sich auf jeden Fall jetzt sehr befreiend an.
Tatsächlich?
Ja, schon.
Und ich glaube, du bist die Letzte. Cool, dass du mitmachst.
Ja.
Danke. So, alle Handys abgegeben?
Ja.
Dann schließe ich jetzt den Käfig, ja? Okay. Meins! Oh ja, stimmt, meins. Entschuldigung. Na gut.
Tobi.
Tschüss.
Tobi, kannst du beschreiben, was sich danach verändert hat? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja jetzt nicht so, man gibt die ab und plötzlich hat man ein anderes Leben. Hast du mitbekommen, ob sich da was ja Grundlegendes getan hat auf dem Pausenhof? Oder gibt es so Meilensteine, ja, Tag 3, Tag 7, Tag 14?
Absolut. Also alles, was du gerade ansprichst, könnte ich was zu erzählen. Es war schon so, dass wir alle, mich eingeschlossen, wir hatten am Anfang direkt so Phantomschmerzen, in Anführungszeichen. Wir hatten alle das Gefühl, da fehlt was in der Hosentasche, da vibriert was in meiner Hosentasche, obwohl es gar nicht sein kann. Also so diese, irre. Keine Ahnung, was das Gehirn da macht, ne? Aber das war irre. Und insbesondere für die Jugendlichen waren die ersten Tage richtig ätzend, weil es einfach sofort zu einer enormen Langeweile und zu einer Leere geführt hat. Weil einfach deren Alltag ganz häufig oder bei vielen daraus besteht, dass man spätestens abends, wenn man eigentlich ins Bett geht, nochmal eine Stunde oder zwei oder manchmal auch noch mehr TikTok guckt, weil man eben einfach dieses Handy, dieses Smartphone und den Umgang damit, und es ist ja auch, ich will das überhaupt nicht alles einfach verteufeln, weil ganz viel ist ja auch sozialer Umgang, ist ja Kontakt und so weiter, aber das spielt eine große Rolle. Und das war plötzlich einfach weg. Und die ersten Tage waren anstrengend und ätzend für viele. Und dann war sehr schnell, und zwar bei allen, messbar, fühlbar, das haben sie mir auch berichtet, ich glaube tatsächlich auch schon nach der ersten Nacht, alle haben sofort besser geschlafen. Also der Schlaf war sofort bei den Jugendlichen auch messbar am Ende. Wir haben Konzentrationstests und so weiter gemacht und die hatten so Bewegungssensoren ums Handgelenk, ein paar von denen zumindest, messbar besser. Also körperliche Auswirkungen, die auch ganz logisch sind, dass wenn man nicht noch bis 1 Uhr nachts irgendwie auf ein kleines Display guckt, sondern vielleicht noch ein paar Seiten in einem Buch liest und dann schlafen geht, natürlich hat man das sofort gemerkt. Und auch, das ist ja auch irgendwie was Schönes, aus Langeweile wird ja oft Kreativität, wenn man sie aushält. Und das habe ich auch festgestellt und das haben wir auch in dieser Serie gut mitbekommen. Habe ich noch gar nicht erzählt, wir haben 10 Jugendlichen, denen wir noch ein bisschen näher gekommen sind, haben wir so so GoPros, also quasi so Kameras mitgegeben für zu Hause, mit denen die so Videotagebücher geführt haben. Und deswegen sind wir echt über weite Strecken ganz nah rangekommen und haben sehr viele persönliche Gedanken von denen mitgeteilt bekommen. Das macht für mich die Doku auch so sehenswert, weil man nicht nur endlich denen, die in dieser ganzen Debatte so selten eine eigene Stimme hat, eine gibt, sondern auch, weil wir ihnen, finde ich, echt sehr nahe gekommen sind. Also es macht total Spaß, sich darauf einzulassen und diese insbesondere 10 Jugendlichen so kennenzulernen.
Du hast ja gerade gesagt, naja, viele machen das zum Beispiel vorm ins Bett gehen. Gibt ja quasi nichts Schlimmeres. Und jetzt völlig anekdotische Evidenz, wenn ich unterwegs bin und in Hotelzimmern schlafe. Also ich habe kein Handy normalerweise im Schlafzimmer. Wenn ich im Hotelzimmer schlafe, habe ich es da und da lege ich mein Handy auch viel später aus der Hand. Und dann kann ich auch schlechter schlafen. Ja. Also das merkt man echt schon. Ja. Wie habt ihr das denn abgefragt? Habt ihr das sozusagen vorher, hattet ihr Fragebögen oder seid ihr da in Austausch gegangen?
Also ich habe ja gesagt, das ganze Experiment wurde wissenschaftlich begleitet von einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und von einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, beide aus Mannheim vom ZI. Und die beiden haben am Anfang und am Ende mit allen 100 Konzentrationstests gemacht und haben Fragen gestellt, die eben auf psychisches Wohlbefinden und so weiter abzielten. Ganz mal am Anfang und ganz am Ende. Und nicht nur den 100, die teilgenommen haben, sondern eben auch noch einer Kontrollgruppe, um dann zu gucken, was kommt denn wirklich
wichtig,
ganz wichtig, methodisch ganz wichtig, was kommt denn wirklich vom Smartphone-Verzicht und ist das messbar? Also das ist schon mal so die Grundlage dessen gewesen. Und dann haben wir, wie gesagt, 10 Jugendlichen mehr Zeit gewidmet, haben die auch mit der Kamera zu Hause besucht, wo ich vorbeigekommen bin. Und die haben diese Videotagebücher geführt, sodass wir bei denen eben wirklich auch, wenn das andere eine quantitative Forschung war, war es mit denen qualitativ, weil wir wirklich denen nahe gekommen sind, in deren Gedanken- und Gefühlswelten eintauchen durften, weil die das zugelassen haben. Also ich muss auch wirklich an der Stelle mal sagen, die Jugendlichen, die wir da begleitet haben, ich habe mich in jeden und jede einzelne von denen so ein bisschen verliebt, weil das so toll war, mit denen einfach so auf Augenhöhe zu sein. Das war wirklich prima. Und dadurch sind wir eben auf beiden Ebenen dieser ganzen Forschungsfrage, was macht denn der Smartphone-Verzicht, sehr nahe gekommen.
War dann überhaupt ein normaler Unterricht möglich? Weil alles, was du jetzt schon erzählst, mit GoPro, mit Besprechung, mit Handy abgeben, mit Leuten und so weiter. Das hört sich ja schon so an, als wenn man nicht wunderbar dann noch den ganzen normalen Stundenplan abarbeiten konnte.
Genau, der Schulalltag. Was wir gemacht haben, war beim Regelwerk zu sagen, eure Smartphones sind weg. Was ihr auch zu Hause weiterhin benutzen dürft, wäre eine Konsole, ihr könnt auch auf dem Tablet Sachen machen oder so, wenn ihr es auch für den Unterricht braucht, sowieso. Und ich glaube, die allermeisten haben gesagt, nee, wir versuchen die 3 Wochen dann möglichst konsequent insgesamt bildschirmfrei durchzuziehen. Aber das ist schon mal ein Punkt, der natürlich auch für den Schulalltag wichtig war, weil teilweise Dinge eben einfach digital auch natürlich im Schulalltag bearbeitet werden müssen.
Diese Frage der Konzentration, des Schlafs und des Wohlbefindens, das sind ja sehr individuelle Dinge, ne? Wie geht's mir? Wie kann ich mich konzentrieren? Wie schlafe ich? Wahnsinnig wichtig. Aber konnte man auch feststellen, oder haben die Jugendlichen, diese 10 vielleicht auch, die ihr begleitet habt, konnten die feststellen, dass sich auch was in der sozialen Interaktion verändert hat? Vielleicht in der Klasse, mit Freunden, mit der Familie?
Absolut. Also insbesondere in den Familienverbänden hat sich ganz viel getan. Und das haben wir von quasi beiden Seiten mitbekommen. Auf der einen Seite, weil die Jugendlichen selbst erzählt haben, dass sie plötzlich jetzt am Abend, also es war ganz lustig, eine Lea hat direkt am ersten Abend gesagt, es war voll komisch, ich war ohne Smartphone zu Hause und ich habe meine Mama heute richtig ausgequetscht nach ihrer ganzen Familiengeschichte. Ich habe so halb ihren Stammbaum abgefragt, wow, was sie normalerweise nicht getan hätte, ne? Mhm. Und sowas ist bei allen passiert. Und wir haben ziemlich zu Beginn des Experiments so eine Art Elternabend gemacht und haben die Eltern der 10 auch in die Schule gebeten und haben gefragt, okay, wie findet ihr es, dass eure Kinder da mitmachen? Wie ist es im Moment zu Hause? Was erhofft ihr euch von eurer Seite? Und so sind wir auch vielen Eltern dabei recht nahe gekommen, was auch cool war, weil ganz viele Eltern eben aus ihrer Perspektive geschildert haben, ja, manchmal ist es wirklich verrückt, dass ich gar nicht weiß, ist meine Tochter gerade zu Hause oder nicht, weil wir sehen uns gar nicht, weil wir hängen in unseren Zimmern rum. Und das war auch sofort das Thema, dass die Spiele wieder aus dem Regal gezogen wurden. Also es ist fast schon ein bisschen klischeehaft, weil das hätte man sich ausgedacht. Aber es war wirklich so, die Geschwister haben wieder mehr miteinander gespielt. Im Familienverband war einfach wieder mehr miteinander. Und auch natürlich galt das für soziale Kontakte. Es war zwar offensichtlich wirklich schwieriger, sich zu verabreden, weil man kein Snapchat hatte, weil man sich irgendwie anders erreichen musste. Aber ja, wenn kein Handy da ist, verbringt man miteinander auch anders Zeit. Es ist einfach so.
Ich meine, das ist schon irre, wie die Generationen sind, oder? Es ist jetzt so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber mein Stiefvater, der fährt manchmal zu Freunden und klingelt bei denen, ne? Was wir uns ja schon nicht mehr vorstellen können. Ja. Also wir, meine ich so unsere Generation. Ja. Und auch so dieses Anrufen und so wird ja auch immer weniger und so. Und das kann man dann irgendwie nostalgisch verklären, darum geht's gar nicht. Aber es ist schon interessant, was das dann plötzlich macht. Ganz kurz nochmal zu den Eltern. Kann man sich das so vorstellen, dass wirklich alle gejubelt haben oder gab's da auch kritische Stimmen?
Nee, kritische Stimmen nicht so sehr. Eher waren sie interessiert, offen, neugierig auf dieses Experiment. Auch interessant war, ich habe die Bildschirmzeiten der Eltern auch versucht abzufragen. Und viele waren so mutig und haben gesagt, ja, kannst du gucken. Und da war auch alles dabei von 1,5 Stunden, wo auch dann der Sohn, der eben mitgemacht hat, gesagt hat, da bin ich auch, habe ich Respekt für meine Mama, dass das so wenig ist. Und es ist wenig, würde ich sagen, auch für uns alle. Aber es waren auch Elternteile dabei, die haben 5, 6, 7 Stunden selbst Smartphone-Zeit.
Krass.
Und ja, ich glaube, wir müssen nicht viel darüber reden, wie wichtig diese Vorbildrolle gerade von Eltern, von Erwachsenen, Vorbildpersonen, Lehrkräften und so weiter ist. Es fängt beim Fahrradhelm tragen an. Wenn das Kind irgendwie mit 2 hinten drauf sitzt, dann sollte Papa oder Mama selbst einen Helm tragen, sonst ist es irgendwann nicht ernst zu nehmen. Und natürlich ist die Smartphone-Nutzung zu Hause und im Alltag ein anderes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, mit leuchtendem Vorbild voranzugehen.
Ich will ja jetzt auch nicht alle Erkenntnisse der Dokumentation vorwegnehmen, aber wir haben es gerade angeteasert. Konzentration, Schlaf und Wohlbefinden. Was war am überraschendsten?
So richtig überrascht hat
gar nichts,
mich
war
das nicht.
Alles, wie man denkt.
Ja, es ist alles tatsächlich messbar besser geworden.
Alles.
Alles, genau. Schlaf, Wohlbefinden. Jetzt muss man vielleicht einmal, bleiben wir mal beim Wohlbefinden. Wissenschaftlich formuliert muss man so eine Frage ja operationalisieren. Also da wurde dann danach gefragt, wie oft machst du dir Sorgen? Wie oft fühlst du dich unwohl? Und all diese ganzen Themen. Und dann wurde daraus so Daten gesammelt und dann wurde es verglichen.
Ja.
Insofern sind das natürlich irgendwie so keine belastbaren Zahlen, aber eine Tendenz war bei allen da, es ging ihnen besser, sie haben besser geschlafen und so weiter. Und ich will auch nicht zu viel spoilern, aber das Schöne an unserer Doku ist ja, finde ich, dass auf der einen Seite kann ich jetzt diese Ergebnisse sagen, auf der anderen Seite, glaube ich, liegt der Reiz tatsächlich mindestens genauso sehr darin, sich das anzugucken und das hoffe ich passiert, dass man sich fragt, oh, wie wäre es denn mit mir selbst? Wie ist es denn bei meinen Kindern? Und man kommt eben hoffentlich den, insbesondere den 10 Jugendlichen dabei nahe, lernt die kennen, schließt die ins Herz und dann macht es auch Spaß, sich das anzugucken, selbst wenn wir jetzt hier schon so ein paar Ergebnisse vorwegnehmen.
Was ich mich tatsächlich auch gefragt habe, ob du die Möglichkeit siehst, dass das andere nachmachen könnten. Glaubst du, dass das realistisch ist, dass dann Kolleginnen und Kollegen sagen, ey, wir kriegen das, wir probieren das auch mal bei uns hin, oder ist das eher eine große Geschichte?
Doch, ich glaube, das kann und soll unbedingt Nachahmungscharakter haben. Also wir versuchen auch im Rahmen der Ausstrahlung und so weiter gibt es so ein bisschen so eine Mitmachaktion. Ey, probiert es selbst aus. Mit der Familie, mit dem Sportverein, mit der Klasse, wie auch immer. Freitagmorgens Handy weg, montagmorgens kriegt man es wieder. Erlebt es mal für ein Wochenende. Es müssen ja nicht gleich 3 Wochen sein. Und ich glaube, dass das für alle, inklusive eben natürlich der Eltern oder auch der Lehrkräfte oder der Sportlehrerinnen oder was auch immer, eine spannende Erfahrung ist. Also ich habe ja nicht umsonst gesagt, ich möchte das dann aber auch selbst machen, weil ich irgendwie dachte, das ist für die Sendung cool, sondern weil ich auch selbst ganz persönlich und privat Interesse daran hatte, das auszuprobieren, weil ich mich selbst natürlich auch in meinem Verhalten mit Smartphones beobachte und denke, mitunter ist das schon bedenklich, wie oft routiniert in jeder kleinen Pause einfach der Griff in die Hosentasche kommt und der Blick aufs Display. Mhm. Ich habe danach jetzt irgendwie mir selbst bei vielen Apps so eine Limitzeit eingestellt und bin manchmal selbst überrascht, wie früh am Tag ich das Limit erreicht habe und so weiter. Also ja.
Was ist dein Limit dann?
20 Minuten Instagram habe ich mir jetzt eingestellt. Mhm. Gibt Tage, an denen ich dann drücke, bitte ignorieren, nochmal 15 Minuten mehr, weil ich zum Beispiel beruflich was gepostet habe oder so. Aber wenn es sowas nicht gibt, dann ist es wirklich auch oft so, dass ich das Limit habe und dann checke ich eine Stunde später, oh, jetzt bin ich schon wieder da. Wollte ich ja gar nicht mehr, das Limit war ja schon da. Bleibt dann aber auch dabei. Also es ist irgendwie so, habe aus diesem Experiment für mich so ein paar Konsequenzen gezogen und ich glaube, selbst wenn man es nur ein Wochenende macht, einfach für sich selbst ganz privat ausprobiert mit der Familie oder so, macht es Spaß, es ist eine gemeinsame, schöne Aktion und ich glaube, es ist augenöffnend auf vielerlei Weise.
Ich meine, das ist was ich mich letztlich auch nochmal gefragt habe, inwiefern das natürlich auch trotzdem so ein Widerspruch ist, weil auf der einen Seite ist man fern von Inhalten, die man sofort wieder vergisst. Mhm. Also Instagram, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal speichert man sich vielleicht was ab, aber sonst empfinde ich das immer so wie Fast Food zu einem guten Restaurantbesuch. Man ist unheimlich schnell voll, aber nie richtig satt.
Mhm, gut gesagt.
Andererseits produzierst du ja mit dem Podcast Checker Tobi ein Format, wo bei meiner Tochter zum Beispiel so viel hängen bleibt. Also sie erzählt mir plötzlich was von Vulkanen und ich denke so, hä? Mhm. Also woher weiß sie das wieder? Was ja super positiv ist. Und da ist natürlich das Handy nur ein, aber jedenfalls ein Abspielgerät von etwas, was nachhaltig ist. Ne? Mhm. Müssten wir nicht eigentlich Wege finden, wie wir, wie soll ich sagen, eigentlich nicht Handys abgeben, sondern das versuchen zu reduzieren, wie du es gesagt hast, was eben besonders schädlich ist?
Finde ich einen super wichtigen Punkt, den du da ansprichst und auch eine Grundüberzeugung, die ich vorher, nachher, währenddessen hatte, die Antonia Simm, die übrigens die Regisseurin dieser tollen Reihe ist, und ich auch von Anfang an uns vorgenommen haben, wir werden jetzt nicht anfangen, diese Smartphone-Geräte zu verteufeln. Es ergibt keinen Sinn. Die gehören zu unserem Leben, die werden bleiben. Aber es gibt so viel Positives, das auch an diesen Geräten hängt. Ob es ein Abspielgerät für tatsächlich Bildung ist, ob ich meine Nachrichten und Zeitungsartikel, die man auch, gute Zeitungsartikel, die man dort lesen kann, sind, oder ob es auch einfach mal kurz Zerstreuung ist. Ist alles okay? Ich glaube, unser Experiment hat geholfen, mal kurz Pause zu drücken und zu hinterfragen. Vielleicht ist es auch eher ein Anstoß zu sagen, man macht sich so ein handyfreies Wochenende 2-mal im Jahr, um dann wieder die nächsten 6 Monate zu gucken, wie schnell rutsche ich denn wirklich zurück in meine alten Muster und wie sehr kann ich mich selbst immer mal wieder überprüfen. Also wenn es nur das ist, glaube ich, ist das schon ein Denkanstoß. Und was ich mir wünschen würde für die Doku ist wirklich, dass Familien, die zusammen gucken, Eltern mit ihren Kindern, und das können, glaube ich, die 7-jährigen Kinder schon genauso gucken, auch wenn sie im besten Fall und hoffentlich noch kein Smartphone haben, wie die 14-jährigen Teenager-Kinder. Schön ist, glaube ich, wenn die das gemeinsam gucken, dann drüber reden, ins Gespräch kommen, sich selbst hinterfragen, das würde ich mir wünschen.
Ich habe persönlich angefangen, als ich dich gefragt habe, wie ist es denn eigentlich bei dir gewesen, jetzt nochmal persönlich als Beurteilung, wie optimistisch oder pessimistisch bist du, was all diese Entwicklungen gerade angeht? Ich frage das auch deshalb, weil bei mir wechselt das immer. Weißt du, es gibt Phasen, wo ich so denke, okay, das kriegen wir alles hin. Und dann gibt's gerade, auch was KI angeht und so, ehrlich gesagt, Phasen tiefen Kulturpessimismus bei mir, wo ich so denke, boah, ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen sollen als Individuen, als Gemeinschaften, als Familien, als Gesellschaft, mit dieser wahnsinnigen, krassen, psychologisch ausgereiften Macht umzugehen, die versucht, uns am Bildschirm zu halten.
Ich bin ganz froh, dass du das auch so empfindest. Mir geht es genau wie dir. Ich tue mich unheimlich schwer, da so eine klare Haltung zuzuhaben. Und interessanterweise, ich bin jetzt da kein Fähnchen im Wind, aber beide Seiten, überzeugt vorgebracht, überzeugen mich jedes Mal aufs Neue wieder. Ja, hast recht. Nee, wir brauchen unbedingt sogar Verbote. Und wenn ich dann in der Sendung auch passiert mit Jugendlichen drüber spreche und dann höre, naja, die bringen ja überhaupt nichts, so, dann bin ich wieder hin und her gerissen. Mhm. Wenn du mich fragst, wie positiv oder negativ gucke ich darauf, ich muss sagen, die Tendenz schwingt schon ins eher Sorgenvolle, wenn ich es im Großen und Ganzen sehe, weil ich schon auch, da bin ich dann sogar wieder zurück bei meiner Hass-Doku, weil ich gesamtgesellschaftlich gesehen schon auch soziale Medien, digitale Medien, diese berühmten Echoräume und so weiter als hochproblematische und wirklich auch gefährliche Aspekte sehe, die unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben schon massiv verändert haben, glaube ich, und sicherlich auch weiter verändern werden. Um irgendwie vielleicht positiv zu schließen, wir sind ja beide, treten wir ja dafür an, insbesondere jungen Menschen, einer jungen Generation irgendwie Dinge einfach mitzugeben, auf welchen Wegen auch immer. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei all diesen Sachen. Gesellschaftliche Entwicklungen können und werden wir nicht aufhalten. Wichtig ist, einen Umgang zu finden. Dafür müssen wir uns selbst irgendwie Meinungen bilden. Das versuche ich Tag für Tag. Aber was ich wirklich tun kann, ist, jungen Menschen dabei zu helfen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Also quasi sie zu befähigen, indem ich ihnen, ja, ich weiß auch nicht, Wissen mitgebe, indem ich mit Reportagen ihnen zeige, wie die Welt aussieht oder wie andere Leute die Welt gestalten. Ja. Das alles ist ja letzten Endes, bedeutet für gerade für junge Menschen ja Macht. Also je mehr sie wissen, je mehr sie sich auskennen, Expertise haben, desto besser können sie selbst mündig entscheiden, was für sie das Richtige ist. Und das versuche ich irgendwie in diesem ganzen Dschungel von Medien und von Digitalisierung irgendwie so als mein Credo zu behalten, glaube ich.
Und wenn Tobi schon nicht sagt, dass er Content Creator ist, kann man sagen, in dem Fall ist er doch einer der wirkmächtigsten Bildungsinfluencer, wenn man das Wort denn benutzen möchte.
Wenn man das Wort benutzen
Drei Wochen ohne Handy, das klingt erstmal vielleicht nach wenig und doch, wie diese Folge zeigt, für eine ganze Klasse oder 100 Leute eine kleine Zäsur. Tobi Krell hat genau hingeschaut, zugehört und mitgefühlt, wie wir mitbekommen haben. Nicht als Checker, sondern als jemand, der wissen wollte, was mit jungen Menschen passiert, wenn diese Ablenkung, wenn dieser Sog verschwindet. Die Doku Schule ohne Smartphones, das Experiment, gibt es ab dem 2. September in der ARD Mediathek. Und jetzt sage ich erstmal, Tobi, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir wirklich sehr herzlich. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Themenvorschläge und Fragen habt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. dieschulebrennt@weiterhoeren.de. Die Schule brennt ist eine Produktion von Weiterhören, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung Marie Seltmann. Postproduktion und Schnitt Martin Petermann. Und wenn du zu den nachdenklichen Menschen gehörst, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, dann haben wir noch eine Podcast-Empfehlung. WDR 5, das philosophische Radio. Wöchentlich spricht Jürgen Wiebeke mit Gästen aus Philosophie, Wissenschaft und Gesellschaft über interessante Themen wie Freiheit, Verletzlichkeit, KI und Kunst oder Frieden. Aktuell zum Beispiel über das Sprechen und die Frage, warum Sprache so entscheidend für Bildung, gesellschaftliche Teilhabe und gleiche Chancen ist. Mit seiner Gästin Daniela Dröscher spricht er darüber, wie Sprache Zugehörigkeit stiften, aber auch Grenzen ziehen kann, welche Erfahrungen Menschen zwischen unterschiedlichen sprachlichen Welten machen und warum die eigene Stimme zu finden oft auch eine Bildungsfrage ist. Hör rein, denk mit, rede mit. Jeden Montag gibt es eine neue Folge des Philosophie-Podcasts in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast, das Philosophische Radio, findest du in unseren Shownotes.